Matthias hat das letzte Mal mit der Serie angefangen, Erfülltes Leben, und hat über die Verheißungen geredet. Er hat uns auch aufgezeigt, dass Verheißungen, die von Gott kommen, und er hat das am Volk Israel gezeigt, das damals in der Sklaverei war in Ägypten, dass die Verheißung, die stand schon lange, dass Gott sein Volk sammeln will und herausführen will, retten will. Aber das hat gedauert. Verheißungen Gottes sind uns geschenkt von Anfang an. Aber wir haben oftmals die Geduld nicht, diesen Weg innerlich zu gehen. Wann und wie Gott sein Versprechen einlöst, ist Gottes Sache. Und deshalb dieser Weg des Vertrauens ist ein ganz zentraler. Die Verheißungen Gottes, dass die Versprechen Gottes, die standen von Anfang an da, bevor es dich gab, bevor es mich gab. Am Anfang stand der Glaube. Das ist ein Geheimnis, das zu entdecken. Und der Glaube kommt von Gott, so wie auch seine Versprechungen. Diese Zusagen von Gott sind uns gegeben, seit eh und je. So entstand auch die Welt, so entstand die ganze Schöpfung. Wenn Gott sprach, dann war es so. Gott lügt nicht. Und Gott sind seine Verheißungen so wichtig, er will damit ans Ziel kommen. Er hat seine Pläne, um damit ans Ziel zu kommen. Und Gott verändert seine Versprechungen nicht. Er bleibt dabei. Und wir werden uns in der ganzen Serie, in der wir unterwegs sind, immer wieder mit 2. Mose 6 beschäftigen, die Verse 6 bis 7. Dort finden wir eine ganz zentrale Verheißung, die das Volk damals bekommen hat, damals die Stämme Jakobs. Und ich denke, es ist absolut prophetisch, auch ins Neue Testament hinein. Wir werden aber vor allem im Alten Testament bleiben, vorläufig. Dort lesen wir die große Verheißung der Befreiung der Knechtschaft, dass sie zurückgeführt werden in die Würde Gottes und dass sie sein Volk sein werden. Es steht in 2. Mose 6, 6 bis 7, da spricht Gott: Darum sage ich den Israeliten, ich bin der Herr, ich will euch herausführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Ich will euch befreien aus der Knechtschaft. Ich will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Ich will euch annehmen als mein Volk und will euer Gott sein. Interessant ist, wenn die Juden das Passamahl feiern, das Gott ja ihnen zum Auftrag gegeben hat, dann feiern sie mit 4 Kelchen der Freude, wo sie Wein einschenken, feiern sie mitunter das Fest. Das gehört zum Passafest. Und diese 4 Kelche der Freude basieren auf diesen 2 Versen aus 2. Mose 6. Auf diesen Verheißungen. Sie erinnern sich daran, was damals Gott versprochen hat und was er auch vollzogen hat. Heute steigen wir ein in die Situation der Söhne Jakobs. Damals, die Familien, die in Ägypten waren, die kamen ja durch die Hungersnot zu Josef nach Ägypten und die Zeiten veränderten sich. Sie wurden zu Sklaven, es war alles andere als schön. Und damit wir die geschichtlichen Zusammenhänge haben, ich kann nicht gut zeichnen, ich habe jemanden gefunden, der das sehr gut kann, der uns die Geschichte so ganz schnell erzählt, zusammengefasst, was in 2. Mose bis zu Kapitel 19, glaube ich, steht. Silas, darf ich dich bitten?
Das Buch Exodus. Als das 2. Buch der Bibel erzählt es die Fortsetzung vom vorherigen Buch Genesis. Genesis endete damit, dass Abrahams Enkel Jakob seine große Familie von 70 Personen nach Ägypten gebracht hatte. Jakobs 11. Sohn Josef war als stellvertretender Herrscher über Ägypten eingesetzt worden und hatte seine ganze Familie während einer Hungersnot gerettet. Daraufhin bot der Pharao, der König von Ägypten, der Familie an, an diesem sicheren Ort wohnen zu bleiben. Und so starb Jakob schließlich in Ägypten und später Josef und alle seine Brüder ebenfalls. Etwa 400 Jahre später beginnt die Geschichte von Exodus. Der Name bezieht sich auf die Ereignisse, von denen wir in der ersten Hälfte des Buches lesen, Israels Auszug aus Ägypten. Die zweite Hälfte erzählt dann von dem, was am Berg Sinai geschieht. In diesem Video konzentrieren wir uns auf die erste Hälfte. Jahrhunderte waren vergangen und die Israeliten waren fruchtbar und vermehrten sich und bevölkerten das Land. Diese Zeile erinnert ganz bewusst an den Segen, den Gott allen Menschen im Garten Eden gegeben hatte. Und es erinnert uns an die große Geschichte der Bibel bis hierher. Die Menschen hatten Gottes Segen durch Sünde und Rebellion verspielt. Und so erwählte Gott Abrahams Familie, um durch sie den Segen für die ganze Welt wiederherzustellen. Aber der neue Pharao sieht Israel nicht als Segen. Er denkt sogar, dass diese wachsende Gruppe von israelischen Immigranten seine Macht gefährdet. Und genau wie in Genesis rebelliert die Menschheit gegen Gottes Segen. Hier ist es der Pharao, der versucht, die Quelle von Gottes Segen zu zerstören, die Israeliten. Er versklavt sie brutal durch Zwangsarbeit und befiehlt, dass alle israelischen Jungs im Nil ertränkt werden sollen. Dieser Pharao ist der schlimmste Charakter in der Bibel bis hierher. Sein Königreich verkörpert die menschliche Rebellion gegen Gott. Der Pharao hat die Definition von Gut und Böse so sehr seinen Bedürfnissen angepasst, dass er sogar die Tötung von unschuldigen Kindern als gut empfindet. Damit ist Ägypten schlimmer geworden, als es Babel im Buch Genesis war. Und so schreit Israel nach Hilfe und Rettung vor dem neuen Babylon. Und Gott antwortet. Zuerst schlägt Gott den Pharao mit seinen eigenen Waffen, als eine israelische Mutter ihren Sohn in den Nil wirft, allerdings in einem Korb. Der Junge treibt so in Sicherheit, direkt zur Familie des Pharaos. Er wird Mose genannt und er wird letztlich der Mann sein, den Gott gebraucht, um die Bosheit des Pharaos zu besiegen. In der berühmten Geschichte vom brennenden Busch begegnet Gott Mose und beauftragt ihn, zum Pharao zu gehen und die Befreiung der Israeliten einzufordern. Gott sagt Mose voraus, dass der Pharao sich widersetzen wird und Gott deshalb sein Gericht über Ägypten bringen wird, in Form von Plagen. Außerdem sagt Gott, dass er das Herz des Pharaos verhärten wird. Damit befinden wir uns im nächsten Hauptteil der Geschichte, die Konfrontation zwischen Gott und dem Pharao. Was bedeutet das jetzt, wenn Gott sagt, dass er das Herz des Pharaos verhärtet? Es ist super wichtig, dass wir diesen Abschnitt sehr genau lesen und die Reihenfolge beachten. In der ersten Begegnung von Mose und dem Pharao lesen wir einfach, dass das Herz vom Pharao hart wurde. Es gibt keinen Hinweis, dass Gott irgendetwas getan hat. Als Antwort sendet Gott die ersten 5 Plagen und jede davon attackiert den Pharao und einen seiner ägyptischen Götzen. Und jedes Mal bietet Mose dem Pharao die Möglichkeit an, sich zu demütigen und die Israeliten gehen zu lassen. Aber nach jeder Plage lesen wir, dass der Pharao selbst sein Herz verhärtet oder dass sein Herz härter wurde. Er tut das zuerst ganz bewusst und erst später bei den letzten 5 Plagen lesen wir, dass Gott das Herz des Pharaos verhärtet. Der Punkt scheint folgender zu sein. Obwohl Gott weiß, dass der Pharao seinen Willen ablehnen wird, bietet Gott ihm immer wieder die Chance, das Richtige zu tun. Am Ende ist der Pharao aber so böse, dass es kein Zurück mehr gibt. Sogar seine eigenen Berater meinen, dass er den Verstand verloren hat. Und an diesem Punkt übernimmt Gott und nutzt die bösen Pläne des Pharao, um seine eigenen Ziele der Erlösung zu erreichen. Gott lockt den Pharao in seinen Untergang und rettet dabei sein Volk. Genau das passiert als nächstes. Die letzte Plage geschieht in der Passahnacht. Dort dreht Gott den Spieß um. So wie der Pharao die Söhne Israels tötete, wird Gott die Erstgeborenen der Ägypter mit einer letzten Plage töten. Aber im Gegensatz zum Pharao bietet Gott einen Ausweg an, durch das Blut des Lammes. Hier stoppt die Geschichte und erklärt im Detail, was das jährliche Passafest bedeutet. In der Nacht, bevor Israel aus Ägypten zog, opferten die Israeliten ein junges, fehlerloses Lamm und bestrichen mit dem Blut die Türpfosten ihres Hauses. Passa bedeutet vorübergehen. Und als die göttliche Plage kam, ging sie immer dort vorüber, wo ein Haus mit dem Blut des Lammes bedeckt war. Und der Sohn wurde verschont. Seitdem wiederholen die Israeliten Jahr für Jahr das Passa, um sich so an Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu erinnern und sie zu feiern. Der Pharao blieb aber stolz und rebellisch. Er verliert deshalb seinen Sohn und ist letztlich gezwungen, die Israeliten ziehen zu lassen. Die israelitischen Sklaven ziehen also aus Ägypten aus. Allerdings ändert der Pharao schon kurz darauf seine Meinung und jagt mit seinem Heer den Israeliten nach, für einen letzten großen Showdown. Als die Israeliten sicher durch das Wasser marschieren, stürzt sich der Pharao in seinen eigenen Untergang. Die Exodus-Geschichte endet hier mit dem ersten Lobpreislied der Bibel. Es heißt das Lied des Meeres. Und die letzte Zeile ist ein Bekenntnis, dass der Herr als König regiert. Das Lied erzählt auf poetische Art und Weise, worum es bei Gottes Königreich geht. Es geht um Gottes Mission, wie er dem Bösen in dieser Welt entgegentritt und wie er alle erlösen will, die an das Böse versklavt sind. Gott wird sein Volk ins verheißene Land bringen und dort mitten unter ihnen mit seiner göttlichen Gegenwart wohnen. Diese Geschichte zeigt, wie es aussieht, wenn Gott König über sein Volk wird.
Mich hat es erschlagen. Ich habe noch nie 18 Kapitel aus der Bibel so zusammengefasst, genial gefunden wie dies. Echt. Findet man auf YouTube, einfach so nebenbei erwähnt. Es ging mir darum, dass wir die Zusammenhänge ein bisschen haben, weil ich kann ja heute nur ein sehr schmales Segment bringen. Aber bleiben wir dran. Es geht darum, Gott hält sein Wort. Gott will seine Verheißungen erfüllen. Gott hat einen Plan. Und wir haben gesehen, das Volk war 400 Jahre in Ägypten, die Stämme von Jakob, und die Sklaverei nahm zu. 400 Jahre immer mehr Leiden. Aber im Herzen drin wussten sie von Gottes Verheißung. Und stellt euch mal vor, über Generationen das im Herzen zu tragen. Wir haben übrigens eine Parallele zur Zeit, bevor Jesus kam. Da waren auch 400 Jahre, wo kaum ein prophetisches Wort war. Und dann kam Jesus. Das ist ganz speziell. In der Bibel finden wir immer so Parallelen, die einfach auch zeigen, Gott hat seinen Plan und Gott geht in seinen Plan. Er kommt ans Ziel mit dem, was er will. Das Volk schrie zu Gott in dieser Situation. Und wir lesen in 2. Mose 2, 23 bis 25, Nach vielen Jahren starb der König von Ägypten, aber die Israeliten seufzten noch immer unter der harten Arbeit. Sie schrien um Hilfe und ihr Schreien drang an Gott. Er hörte ihr Schreien und er erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hatte. Er sah die Israeliten und kümmerte sich um sie. Er sah, es war Zeit zum Handeln. Und in dieses Handeln hinein, da berief er Mose in der Wüste. Mose, von ihm haben wir gesehen, der am Königshof groß wurde. Er musste flüchten in die Wüste, weil er einen Ägypter getötet hat. Und Gott berief ihn, einen Mann, der eigentlich in einem tiefen Versagen lebte, berief diesen Mann und sagte, mit dir will ich dein Volk retten. Und er ließ sich herausholen, ging zurück nach Ägypten. Und was dann abging, bis diese 10 Plagen durchgegangen waren, was in den Ägyptern abging, was beim Volk Israel abging, ich denke, wenn wir das nur ein bisschen uns vorstellen, das war knallhart für alle. Und da steht ein Pharao, der nicht nachgibt, da steht Gott, der seinen Plan verwirklichen will. Das sind Fronten, die da abgehen. Und wir wissen, dass Pharao durch diese Plagen dann veranlasst hat, dass die Israeliten noch härter, die Hebräer noch härter arbeiten mussten. Und es gab überall nur Leid. Es war Riesenschmerz. Und in diesem drin wusste das Volk trotzdem, diese Verheißung steht. Das war so ein Zerriss. Da war so eine Spannung drin. Ich denke immer, wenn das uns geschehen würde, die einen würden in Depressionen verfallen, die anderen würden ausrufen, andere würden sagen, ich mache da nicht mit. Nur, wohin kann man fliehen, wenn man in der Sklaverei ist? Es geht gar nicht, man ist ja dort. Also, ihr müsst euch das ein bisschen vor Augen führen, was dort abging. Und dann kommt noch dazu, Mose war ein Mann von den Hebräern und im Gleichen wussten die Hebräer, was er gemacht hat. Sie wussten, dass er aufwuchs am Hof von Pharao. Sie wussten, dass er diesen Ägypter umgebracht hat. Darf man diesem Mann jetzt vertrauen? Das sind so viele Zusammenhänge, die da zusammenkommen. Und stellt euch mal vor, nach Hocken kommt einer, der sagt, hey, ich bin's, ich führe euch aus der Sklaverei. Und ihr kennt seine Geschichte. Da wäre Misstrauen vorprogrammiert. Sind wir doch ehrlich. Und interessant ist, in der Bibel finden wir immer wieder, dass Gott uns zeigt, wie er Menschen beruft. Er nimmt nicht die Menschen, die fehlerlos sind, außer Jesus. Er nimmt die Menschen, die bereit sind. Wir haben kaum ein Leben. Zum Beispiel Paulus, man denkt groß von Paulus. Paulus war ein Christenverfolger, war ein Mann, der gegen Christus arbeitete, bis Gott ihn überführte. Bei jedem großen Mann in der Bibel, wie auch bei Mose, brauchte es diese Umkehr, brauchte es diese Erneuerung von Gott. Und da konnte Gott Mose hineinnehmen in seine Pläne. Ich denke, dass auch diese Jahre in der Wüste für Gott vorbereitend waren. Und auch dieser Moment, wo Mose in der Wüste steht, da brennt ein Busch. Dass in der Wüste mal was brennt, das kennt man. Aber dieser Busch verbrannte nicht. Der blieb einfach. Das sind Momente, das berührt. Das geht nicht an einem vorbei. Und ich denke, gerade diese Berufung von Mose war ganz, ganz wichtig, dass er wusste, ich bin berufen. Weil die Konfrontation mit Pharao, die war alles andere als einfach. Und ich denke auch die Berufung mit dem eigenen Volk, dass sie ihm Glauben schenken konnten. In allen Zeiten war es Gottes Absicht, sein Volk zu erlösen, zu befreien und zurückzuführen an die ursprüngliche Berufung. Und wenn Gott beruft, dann macht er es, weil er ans Ziel kommen will mit seinen Versprechungen, mit seinem Wort, mit seinen Plänen. Und wir merken, diese Verse aus 2. Mose 6, die ich am Anfang gelesen habe, die stehen mitten im Kapitel, wo es um Mose Berufung geht. Das finde ich auch ganz speziell, dass genau dort das steht, zu was er das Volk zurückbringen will. Und er sagt so unmissverständlich, ich will, dass ihr mein Volk seid. Ich will euch befreien. Es ist mir wichtig, dass wir ein bisschen verstehen, wo das Volk damals war. In diesem Zerriss zwischen Zuversicht und Glaube und der täglichen Realität. Weil das erleben wir auch. Unsere tägliche Realität ist oft kein Spaziergang. Jedenfalls bei mir nicht. Aber Gottes Zuversicht und Gottes Glaube, Gottes Versprechen laden ein zum in Glauben. Und das Volk Israel, das gefällt mir. Über 400 Jahre, sie haben geträumt. Sie träumten von diesem verheißenen Land. Und ich merke, ich bin zu sehr mit dem Täglichen beschäftigt. Ich merke, mir fehlen manchmal die Träume von dem, was Gott verheißen hat. Für mich persönlich, aber für unser ganzes Land, für die Menschen. Gott träumt für dich und er hat Pläne. Und nicht nur für dich, auch für deine Familie. Und gerade diese Zerrissenheit, in der wir oftmals stehen, nimmt uns den Fokus für das, was Gott verheißen hat. Für seine Träume. Und dann kommt dazu, wir haben in unserem Leben so Traumkiller. Einer unserer Traumkiller, das ist unerfüllte Erwartungen. Wer kennt das? Ihr habt um etwas gebetet, ihr habt gerungen. Da geschieht einfach nichts. Wer kennt das? Das ist eine harte Realität. Aber ich kann euch sagen, das ist, wir sehen die Dinge aus unseren Augen und nicht aus den Augen Gottes. Ich bin überzeugt, Gott hört unsere Gebete. Hat er uns übrigens auch versprochen. Aber er weiß auch, was uns dient. Was gut ist für unser Leben. Und oftmals bleiben wir in unseren Erwartungen stecken und teilen die nicht mit Gott und mit Gottes Absicht zusammen. Wenn wir das zusammenlegen, mit Gottes Absichten, mit Gottes Erwartungen, dann verändern sich auch unsere Erwartungen. Dann kommen die zusammen. Ist nicht ganz so einfach, Ich rede auch aus Erfahrung. Aber das ist Gott, das hat er auch mit dem Volk Israel gemacht damals, mit den Hebräern in Ägypten. Und wenn wir das machen, dann übergeben wir unser Leben seinem Plan. Es bewahrt mich auch davor, dass ich Dinge selber an die Hand nehme. Ich bin so, ich mache gerne, mir gefällt es. Ich habe auch, denke ich, relativ viele Gaben, wo ich machen kann. Aber ich merke, wie Gott mich oftmals zurückruft und sagt, Elisabeth, zuerst mit mir. Und ich, je älter ich werde, je schneller merke ich das. Ich bin Gott sehr dankbar dafür. Vielleicht bis 80 bin ich da noch ein bisschen weiter, wünsche ich mir persönlich auch. Weil das auf dem Wasser laufen, möchte ich wirklich dieses Vertrauen mit Gott, mit den Dingen, wo ich dran bin. Und wenn wir die Dinge nicht selber an die Hand nehmen, sondern und versuchen, die Dinge selber zu mischen, da ebnet Gott auch Wege, da öffnet Gott die Türen, schließt Gott Türen und er weiß, was gut ist. Das ist, diese unerfüllten Erwartungen ist so ein Killer. Man bleibt dann oft auch frustriert und man träumt nicht mehr über den Verheißungen von Gott, über dem, was Gott eigentlich möchte. Was auch ein Killer von unseren Träumen ist, ist der Zweifel. Und das beginnt schon ganz früh bei Adam und Eva, sollte Gott gesagt haben. Wie oft begegnen wir dem doch im Alltag? Das ist ein Begleiter, ich glaube ziemlich für alle. Zweifel setzt in uns Gedanken fest, die der Feind in unsere Seele hineinlegt. Und wir erlauben das, diese Gedanken, dass sie sich festlegen in unseren Seelen. Und genau diese Zweifel setzen Gottes Verheißung in Frage. Gottes Verheißung hat dann keinen Platz mehr. Zweifel haben auch etwas Gutes, möchte ich auch sagen, aber wir dürfen nicht im Zweifel stecken bleiben. Wir müssen durch den Zweifel hindurch in den Glauben eindringen, in die Verheißungen eindringen. Und dem Teufel gelingt es immer wieder, uns Zweifel zu streuen in unseren Gedanken, in unseren Herzen. Kennen wir die Lebenslügen? Je nachdem, wer du bist, von deinem Typ her, wie du aufgewachsen bist, du wirst es nie zu etwas bringen. Du machst sowieso Fehler. Immer wieder versage ich. Ich kann es niemandem recht machen. Mache ich besser nichts mehr. Für mich hat Gott sowieso keine Zeit. Kennen wir solche Töne? Vielleicht sind deine Töne anders, deine Zweifel. Zweifel ist das Gegenteil von Glaube. Lassen wir Gott den Raum und nicht dem Teufel, dass unser Denken geprägt wird von Glaube an seine Verheißungen, an sein Wesen, an seine Kraft. Und bleiben wir nicht im Zweifel stecken. Wenn wir im Zweifel stecken bleiben, das tötet den Traum von Gott auch in uns. Alles, was vom Teufel kommt, ist zerstörend. Was von Gott kommt, schafft Leben. Und wenn wir so auf der Erde leben, ist es wichtig, dass wir wissen, wo zapfen wir an, das Leben schafft. Der Traum von Gott, hast du dir mal überlegt, was ist der Traum von Gott über deinem Leben?
Das Evangelium weitersagen.
Nein, der Traum von Gott über deinem Leben ist, dass du mit Gott eine tiefe, tiefe Beziehung leben kannst. Was dann daraus wächst, das ist was anderes. Da hinein gehört denn das, da hast du recht, Willi. Aber vorher, Gott geht es um diese Vertrautheit, wie bei Adam und Eva im Garten Eden. Darum geht es Gott, diese Beziehung wiederherzustellen mit dem Menschen. Und er will uns zu seinem Volk machen. Er will nicht, dass Ferry dort ist und Casey dort und Karin dort. Er will uns zusammenführen zu einem Volk. Auch das ist im Herzen Gottes. Das Zusammenführen seines Volkes. Damals war es das Volk Israel, heute ist es die weltweite Gemeinde, das Reich Gottes, das er bauen will. Und er will uns bei unserem Namen nennen können. Er will uns bei sich haben und er will unser Gott sein. Das ist das Bedürfnis, das ist sein Traum. Und er träumt ihn bis ans Ende, bis der neue Himmel und die neue Erde sein wird. Und er wird ihn weiterhin träumen, weil das ist das Herz Gottes. Dann haben wir einen weiteren Killer. Was ich einfach sagen möchte noch vorher, ist: entlarve diese Zweifel. Wir sind uns auch gewohnt, mit diesen Zweifeln zu leben. Und bitten wir doch Gott um Glaube, dass wir diese Zweifel ersetzen können durch Glaube an ihn, durch Vertrauen in ihn. Ein weiterer Killer sind unveränderliche Umstände. Wir haben alle im Leben Umstände, in denen wir sind, und manchmal haben wir so den Eindruck, wir sind wie in einer Sackgasse. Es geht nicht mehr weiter, wir bleiben wie stecken. Und oftmals so die erste menschliche Reaktion ist: dann ist es eben so, ich kann doch nichts ändern. Und wir verharren in Umständen und akzeptieren Umstände, die uns nicht weiterbringen. Und da hinein möchte Gott Leben schenken. Das ist wie wenn das Volk Israel in Ägypten gedacht hätte: ja okay, da sind wir jetzt, das Leben bleibt hier, wir sind Sklaven, wir bleiben Sklaven und wir verändern, wir geben Gott keine Chance mehr, unsere Umstände, in denen wir sind, zu verändern. Oder mich in den Umständen zu verändern. Gott hat Wege, die sind anders als unsere. Oftmals kommen wir sogar dorthin, dass wir so resignieren in den Umständen, dass wir denken, nur nicht Gott dran lassen, dann wird es noch schlimmer. Aber das ist nicht das Herz von Gott. Gottes Herz schafft Leben, schafft neue Wege und verändert und heilt. Hebräer 11, möchte ich euch ermutigen, lest das mal wieder durch. Hier zeigt es etwas von der Kraft des Glaubens an Gottes Verheißungen, die echt genial sind. Einfach als Beispiel, Hebräer 11, Vers 6: und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt. Das ist einfach eine Grundvoraussetzung. Glaube, dass es Gott gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Die aufrichtig unterwegs sind und sagen: da bin ich. Stelle Gott auch deine Fragen. Im Fragenstellen öffnest du dein Herz für das Göttliche, dass es hineinkommt. Und dann schreibt der Hebräerbriefschreiber weiter: wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Wir spüren auch etwas: er hat sich entschieden zu glauben und verurteilte den Unglauben der Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Wir spüren da eine riesige Kraft, die darin liegt, wenn wir uns für Gott entscheiden, ihm aufrichtig unser Leben hingeben und dass er reden kann. Er gibt uns eine Sicht in Situationen hinein, die sonst niemand sieht. Verheißungen und auf Gott schauen, das zerstört das, was unsere Träume killt. Wenn wir auf Gott schauen, auf sein Wort, auf seine Verheißungen, das killt unsere Traumkiller. Lasst uns wieder Träumende sein. Lasst uns die Verheißungen Gottes kennen. Nicht den Auftrag als erstes, sondern die Verheißungen. Und aus den Verheißungen heraus wächst der Auftrag. Und auch wie Gott über meinem Leben und meinen Umständen denkt, wie er über unsere Gemeinde denkt, wie er über Horgen denkt. Und das gibt ganz eine andere Perspektive. Nach der 10. Plage wurde der Traum wahr für das hebräische Volk. Sie durften weg aus Ägypten, loslaufen in ein Land, das Gott ihnen verheißen hat. Es ging 40 Jahre, bis sie im verheißenen Land waren. Einfach das Für alle, die die Geschichte nicht so kennen. Und sie haben viele Umwege gemacht. Aber Gott blieb mit dem Volk dran. Er wollte sie ins verheißene Land hineinbringen. Die Tatsache aber, dass sie aus der Sklaverei einfach mal draußen waren, dieses Wow, endlich befreit, das war so wichtig für sie. Weg von hier, weg aus dem alten Leben. Und es ist interessant, wenn die Israeliten heute das Passafest feiern, wenn sie da den Wein trinken und die Becher rundherum reichen, dann, wenn sie sich an diese Verheißungen erinnern, dann sagen sie immer, ich werde. Sie reden von Gott, wie er sagt, ich werde euch erlösen, ich werde euch befreien, ich werde euer Gott sein. Und das finde ich ganz spannend, wie die Israeliten hier etwas benennen, das ihnen gehört, das Gott ihnen verheißen hat. Als die Hebräer aus Ägypten ausgezogen waren und dann erst noch alles hinter sich lassen konnten, was denkt ihr? Waren sie so die erneuerten, fröhlichen, lustigen, gesunden Hebräer? Sie waren geprägt von 400 Jahre Knechtschaft, 400 Jahre Sklaverei. Und sie waren dort gebunden. Aus dieser Gebundenheit befreite sie, Mose führte sie hinaus mit Gottes Hilfe. Aber was sie lernen mussten, nachher war, aus ihrer Sklavenmentalität auszusteigen. Sie waren sich so gewohnt, in diesem Sklavenmodus zu laufen. Sie kannten ja nichts anderes. Sie wussten nicht, was es bedeutet, freie Menschen zu sein. Da waren plötzlich keine Peitschenschläge mehr, keine Regime mehr, keine Misshandlungen mehr im Alltag. Was bleibt dann? Da kommt ein Loch. Irgendwie muss das gefüllt werden. Ich mag mich noch so erinnern, als in Rumänien die Revolution war. Ceausescu war weg. Was kommt jetzt? 40 Jahre Kommunismus. Was kommt jetzt? Und es war ganz, ganz schwierig. Dort wieder sie sind ja jetzt noch dran, eine Regierung aufzubauen, die weiß umzugehen mit der Freiheit und eine Verantwortung zu übernehmen. Unsere Gefangenschaft in unserem Leben sind unsere Gewohnheiten, unsere Enttäuschungen, unsere Zweifel, unsere Verletztheit, Unversöhnlichkeit, unser Unglaube. Das sind unsere Gefangenschaften und andere. Man könnte die Liste erweitern. Interessant ist, was gab Gott nachher dem Volk Israel? Für unsere Schweizer Ohren tönt das immer ein bisschen krass, aber wenn man das aus diesem Blick sieht, dieses Befreitwerden aus der Gefangenschaft und hineinwachsen, das heißt herauswachsen aus der Sklavenmentalität in diese Freiheit hinein. Gott gab dem Volk ganz viele Anweisungen und Gesetze. Und das waren Gesetze zum Leben. Er gab ihnen Grenzen. Er wusste, was ihnen diente. Er gab ihnen Anweisungen, dass sie Lebensqualität haben und mit der Freiheit umgehen können, auch miteinander. Oftmals binden wir Anweisungen und Regeln an etwas Negatives. Aber Gott weiß, was gut ist. Und sie wären nicht imstande gewesen, mit dieser Freiheit überhaupt umzugehen, wenn Gott da nicht diese Anweisungen gegeben hätte über Mose. Für uns im Neuen Testament ist es das Wort Gottes. Das, was Jesus uns vorgelebt hat, was er uns gezeigt hat vom Vater. Dass wir verstehen, was es heißt, aus der Sklaverei der Sünde herauszuwachsen, ins Leben, ins befreite Leben mit Gott. Gott will unsere Würde und unsere Werte in uns Menschen wiederherstellen. Das ist sein großes Bedürfnis. Und stellt euch vor, was sind wir hier? 20, 25 Leute. Wenn wir dieses göttliche Leben, diese Würde und diese Werte leben, das steckt an. Das ist einfach so. Das macht lustig für alle, die noch in der Sklaverei sind. Und zudem hat uns Gott berufen, diese Werte vom Himmel auszuleben, für uns persönlich zu empfangen und anderen weiterzugeben. Wir sind geschaffen zu seinem Ebenbild. Und er will unsere Verzerrungen in unseren Seelen, in unseren Gedanken, unsere Hindernisse durch göttliche Wunder berühren. Und er will uns hineinführen in das göttliche Erbe, in den Sinn des Lebens, der uns zugedacht war von Anfang an. Und er will uns Anteil werden lassen an dem, was ihm gehört, an seinem Reich. Und mit ihm zusammen macht das Leben so einen Unterschied, wenn wir aus dieser Sklaverei ausgetreten sind und hineinkommen in die Mentalität des Gotteskindes. Ich möchte euch die Verheißung, die damals das Volk bekommen hat, nochmals lesen. Ich bin der Herr. Ich will euch herausführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Ich will euch befreien aus ihrer Knechtschaft. Ich will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Ich will euch annehmen als mein Volk und will euer Gott sein. Und ich wünsche uns heute etwas, wo wir sagen können, wie die Hebräer, endlich frei. Dass wir in unseren Herzen dort ankommen können, wo wir sagen, endlich frei. Und uns auf den Weg begeben, mit Jesus zusammen, was es heißt, ein Gotteskind zu sein. Das Kind des höchsten Vaters und was das auch für Einflüsse hat für mich selber, für meine Umgebung. Und ich habe für mich persönlich hatte den Wunsch, dass wir heute das Abendmahl feiern. Genau deshalb, weil es ist so der Auszug, das Freisein. Neutestamentlich, Jesus hat uns den Weg freigeschaufelt. Das Ganze, was mit den Hebräern damals geschah, ist eine Vorschattung auf das, was wir in Jesus haben. Eine geniale ein genialer Schatten, den wir mitnehmen dürfen und auch immer besser verstehen dürfen, was es heißt, durch Christus erlöst zu sein, durch Christus Vergebung zu haben, durch Christus raus aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft der Sünde, aus der Knechtschaft unseres alten Lebens ins Neue von Gott. Und lasst uns vor allem auch beim Abendmahl einfach ganz neu uns entscheiden, die Verheißungen Gottes, denen zu glauben und nicht stecken zu bleiben in unseren Traumkillern, in falschen Erwartungen, Enttäuschungen oder in Umständen oder in Zweifeln. Dass wir sagen, wir stehen auf, wir gehen wie das Volk, wir ziehen aus, nehmen das neue Land ein.